In der letzten Folge habe ich über einen alten Satz aus dem Handwerk gesprochen, nämlich einen guten Kasten erkennt man von hinten. Ich habe diese Redewendung als Metapher für Qualität und für den Anspruch an Produkte, an Organisationen und auch an uns selbst verwendet. Und auf diese Folge habe ich richtig viele Rückmeldungen bekommen, was mich übrigens sehr freut. Ich lese wirklich jede einzelne Nachricht selbst ohne KI-Filter dazwischen. Wenn Sie mir zu einer bestimmten Folge oder zum Podcast insgesamt also etwas sagen möchten oder wenn Sie ein Thema vorschlagen wollen, dann schreiben Sie mir bitte wirklich gerne an podcast@blicknachvorne.com. podcast@blicknachvorne.com. Also, viele Rückmeldungen zur letzten Folge. Ganz viel Zustimmung, aber auch kritische Anmerkungen. Und einige dieser Einwände sind wiederholt gekommen und da sind auch durchaus gerechtfertigte Argumente dabei gewesen. Der erste Einwand lautet ungefähr so, das ist ja alles gut und schön, aber das gilt doch nur für Luxusprodukte. Es muss schließlich auch günstige Waren geben. Ein zweiter Einwand war, da hast du das Ganze schon recht hoch aufgehängt. So absolut kann man das alles nicht sagen. Der Maßstab ist ein bisschen zu groß. Arbeit ist schließlich nicht immer ideal. Und daran angeknüpft ein dritter Einwand, der manchmal ein bisschen zwischen den Zeilen mitschwingt, manchmal auch ganz klar herausgekommen ist, nämlich ist das alles nicht vielleicht ein bisschen zu idealistisch? Und ich finde, das sind alles gute Punkte, die eine ernsthafte Antwort lohnen. Daher heute meine Replik auf diese Punkte und die Einschätzung, woran man einen guten Kasten auch im sprichwörtlichen Sinne tatsächlich erkennt.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Der grundlegende Gedanke hinter der letzten Folge war, wirkliche Qualität zeigt sich nicht nur dort, wo jeder hinschaut, im Gegenteil, sie zeigt sich gerade dort, wo eigentlich von niemandem erwartet wird, dass sie sichtbar ist, ausgerechnet an der Rückseite des Kastens. Ich habe den Gedanken dann fortgeführt von Produktqualität über Unternehmenskultur bis hin zum Anspruch an uns selbst. Den Link zu dieser Folge packe ich natürlich in die Shownotes und Sie finden die Folge auch ganz leicht. Das ist einfach die vorige, also einfach mal zurückklicken in Ihrem Podcast-Player. Ich habe, wie gesagt, viel positive Rückmeldungen bekommen und ich lese vor allem heraus, dass der Schlussgedanke der letzten Folge bei vielen Hörerinnen und Hörern besondere Resonanz ausgelöst hat. Nämlich, wir leben in einer Zeit, in der es so leicht wie nie zuvor ist, einen guten Eindruck zu erzeugen und in einer Zeit, in der das auch gemacht wird. Tolle Inszenierungen von Produkten, von Marken, von Menschen, insbesondere über digitale Medien und natürlich auch unterstützt durch Technologie. Und das ist ja auch einer der ganz großen Vorteile eben dieser Technologien, dass sie viele Menschen, viele Betriebe und insbesondere auch kleine Betriebe in die Lage versetzt, wirklich gute Geschichten zu erzählen, wirkungsvoll zu kommunizieren, sich in ein vorteilhaftes Licht zu rücken. Aber zugleich, das war der Tenor meiner Folge, der viel Resonanz ausgelöst hat, zugleich wird die Frage immer drängender, ob hinter all dem Schein, hinter diesen hochglänzenden Oberflächen auch tatsächlich Substanz steckt. Ich habe argumentiert, dass erstens diese Qualität im Unsichtbaren ein ganz wesentliches Produktmerkmal ist und ein Markenversprechen. Und dass man sich als Unternehmen sehr schnell verkühlen kann, wenn man dieses Versprechen nicht einlöst. Und übrigens nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Wirtschaftsstandort, gerade wie in Europa. Zweitens habe ich argumentiert, dass das auch eine Aussage über die Unternehmenskultur ist, dass man zum Beispiel daraus ableiten kann, was im Unternehmen wertgeschätzt wird, wofür Mitarbeitende Anerkennung erhalten, welche Standards gesetzt werden. Ob es um so gut wie möglich geht oder bloß um so gut wie nötig. Und drittens, dass es vor allem für uns selbst bedeutsam ist, vielleicht sogar bedeutsamer als jede andere Wirkung, weil nämlich der ganz überwiegende Teil unserer Arbeit, unserer Arbeitszeit auch auf der Hinterbühne stattfindet. Und wenn wir nur aus jenem Teil der Arbeit Freude, Sinn und Stolz ziehen, den man dann sieht, den andere sehen, dann ziehen wir eigentlich viel zu wenig Energie aus unserem Schaffen. Zu diesen drei Punkten kam, wie gesagt, viel Zustimmung und es kamen auch viele Beispiele, ganz besonders auch aus Konsumentensicht von Marken und von Unternehmen, die das vielleicht früher mal ausgedrückt haben, diese Rückseite des Kastens als Qualitätsmerkmal, aber heute nicht mehr. Ich gebe jetzt diese Markennamen nicht wieder, die da genannt wurden, aber ich glaube, da haben wir alle das eine oder andere Beispiel parat aus unserem eigenen Erleben. Es kamen aber auch eben ein paar sehr wertvolle Einwände, auf die ich eingehen möchte. Zunächst einmal Einwand Nummer 1, das gilt nur für Luxusprodukte. Das Argument geht ungefähr so, also gut und schön, Qualitätsanspruch hochhalten, bloß diese Haltung funktioniert bei Luxusprodukten, bei Premium-Marken, aber nicht im Massensegment. Es muss auch ein Good Enough geben, nicht nur ein As Good As Possible. Da ist was dran, das stimmt natürlich. Nicht jedes Produkt kann ein Luxusprodukt sein, aber das muss es auch gar nicht. Es wird immer günstige Produkte geben. Es ist auch völlig legitim, dass Menschen Produkte zu unterschiedlichen Preisen kaufen. Und klarerweise gibt es einen Zusammenhang zwischen Preis und Qualität. Beziehungsweise, ich schränke das jetzt mal ein, das Adjektiv klarerweise, das stimmt so eigentlich nicht. Es sollte jedenfalls einen Zusammenhang geben zwischen Preis und Qualität. Weil wenn es in der gleichen Produktkategorie zwei Angebote gibt mit sehr unterschiedlichen Preispunkten, dann erwartet der Konsument wohl zu Recht, dass das teurere Produkt auch das bessere ist. Die Frage ist aber, woran erkennt und woran bemisst sich dieses besser? Luxusanspruch per se muss das jedenfalls nicht sein. Ich setze Qualität nicht automatisch mit Luxus gleich. Ein günstiges Produkt kann durchaus gut gemacht sein, es kann robust sein, es kann ehrlich konstruiert sein, es kann so gebaut sein, dass es zuverlässig funktioniert, reparierbar ist und so weiter. Der Unterschied in diesen Dimensionen liegt gar nicht so sehr am Preis. Mit meinen Studierenden, wenn ich an der Wirtschaftsuni Wien oder in St. Gallen unterrichte, aber auch in Beratungsprozessen mit Kunden, gehe ich immer wieder die vier strategischen Hebel des Value Engineerings durch. Wie differenziert man sich wirkungsvoll in einem heiß umkämpften Markt? Natürlich kann man das über den Preis spielen, man kann das auch über Qualität spielen, als Wettbewerbsstrategie die Marge optimieren. Schließlich ist strategisches Management ja die Suche nach Wertsteigerung des Unternehmens. Aber es gibt eben auch andere Methoden, insbesondere in ihrer Kombination, die beim Kunden dann nicht den Eindruck hinterlassen, man hätte es mit einem minderwertigen Produkt zu tun, nur weil der Preis niedrig ist. Eine meiner Lieblingskleidungsmarken beispielsweise ist Uniqlo. Dort wird der Shop optimiert, aber nicht die Produktqualität vernachlässigt. Im Gegenteil, funktionale, langlebige Produkte, die gehören zum Markenkern. Und ich bin sicher, auch Sie kennen Marken, die gute Produkte und Leistungen anbieten, ohne teuer zu sein. Der Unterschied liegt prinzipiell darin, ob ein Anbieter versucht, innerhalb eines gegebenen Preisrahmens ein gutes Produkt zu bauen oder ob versucht wird, einfach nur möglichst billig zu produzieren oder an versteckten Stellen die Qualität massiv runterzutreiben. Ein guter Kasten muss sicher kein sündteures Designerstück sein. Bloß auch ein preiswerter Kasten sollte nicht auseinanderfallen, wenn ich ihn von einem Zimmer ins andere trage, weil ich meine Wohnung umgestalte oder vielleicht weil ich übersiedle. Qualität bedeutet nicht, dass alles maximal aufwendig sein muss und schon gar nicht, dass es bling-bling sein soll. Qualität bedeutet, dass etwas ehrlich gebaut ist, dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, wie ein Produkt benutzt wird, dass Materialien sinnvoll, vielleicht auch nachhaltig gewählt worden sind, dass die Konstruktionen durchdacht sind. Kurz gesagt, es geht nicht um Luxus, es geht um Sorgfalt. Und Sorgfalt ist eben keine Frage des Preissegmentes. Der Einwand 2 war, so absolut kann man das nicht sagen. Der Alltag besteht aus Kompromissen, aus Zeitdruck, aus begrenzten Ressourcen, aus überschaubarem Budget. Niemand arbeitet jeden Tag perfekt, niemand hat immer die idealen Bedingungen. Stimmt natürlich auch, eh klar. Aber es geht auch gar nicht um Perfektion oder um absolute Ansprüche. Es geht um etwas anderes, es geht um einen inneren Maßstab. Und um die Frage, versuche ich gute Arbeit zu leisten oder versuche ich nur irgendwie durchzukommen? Das klingt banal, aber dieser Unterschied ist in der Praxis ziemlich groß. Zwei Menschen können unter denselben Bedingungen arbeiten, mit denselben Ressourcen und auch mit denselben Einschränkungen und trotzdem einen völlig anderen Zugang haben, völlig unterschiedliche Ergebnisse erzeugen. Der eine arbeitet so gut wie nötig und der andere arbeitet so gut wie möglich, so gut wie es unter diesen Umständen diesem Menschen möglich ist. Und dieser Unterschied liegt nicht in den externen Bedingungen. Er liegt in der Haltung, in der Einstellung, im Zugang. Ich gebe nochmal ein banales Beispiel aus meiner Praxis an Hochschulen. Natürlich geht es für Studierende beim Studium um einen Abschluss, um ein Zeugnis, ein möglichst gutes Zeugnis. Aber hoffentlich auch um so viel mehr als nur das. Wenn am Beginn einer Vorlesung, in der ersten Einheit, in den ersten 10 Minuten einer fragt, Herr Professor, was von dem Lehrstoff wird denn zur Prüfung kommen, dann gewinne ich in dem Moment einen recht klaren Eindruck, mit welchem primären Ziel der die Lehrveranstaltung besucht. Selbstverständlich kläre ich die Studierenden im Laufe der Lehrveranstaltung darüber auf, wie sie sich gut auf die Seminararbeit oder auf die Prüfung vorbereiten können. Aber ich finde, man sollte nicht versuchen, mit dem geringstmöglichen Aufwand durchoptimiert das Studium zu betreiben, sondern mit dem Anspruch, so viel wie möglich für sich selbst daraus mitzunehmen. Und das ist ganz sicher mehr als einfach nur eine Abschlussnote und auch sicher mehr als eine gute Abschlussnote. Und genau dieses Prinzip kann man auch auf andere Aspekte, nämlich Aspekte im Unternehmen, anwenden. Ich bin nämlich schon der Ansicht, dass Effektivität wichtiger ist als Effizienz. Und dass es weder im Leben noch in der Positionierung von Marken und Produkten darum geht, den gerade noch akzeptablen Mindeststandard zu erfüllen. Das hat nichts mit Perfektionsstreben zu tun und ist auch gar nicht absolut gemeint. Weil, wie gesagt, absolut ist eh nichts im Wirtschaftlichen. Der dritte Einwand hat sich dann auf den Teil der Folge bezogen, in dem ich über Werkstolz gesprochen habe. Und dieser Einwand kommt recht pragmatisch daher, nämlich Arbeit ist nicht immer sinnstiftend, kann es auch nicht sein. Nicht jede Arbeit erlaubt es, stolz darauf zu sein. Und nicht jede Arbeit bietet diese Art von Sinn oder Erfüllung. Ja, auch das stimmt natürlich mit Einschränkungen. Viele Menschen arbeiten unter Bedingungen, die wenig Raum für hohe Ansprüche lassen. Zeitdruck, Kostendruck, organisatorische Zwänge, manchmal schlechte Führung, ungünstige Strukturen und nicht zuletzt auch die Jobdescription, die Stellenbeschreibung selbst. Das ist alles Realität. Aber auch hier glaube ich, dass es nicht um eine perfekte, ideale Situation geht. Es geht um die eigene Einstellung. Selbst unter schwierigen Umständen entscheiden Menschen jeden Tag aufs Neue, welchen Anspruch sie selbst an ihre eigene Arbeit stellen. Und auch dazu ein Beispiel. Wir kennen, glaube ich, alle das Einkaufserlebnis und die Beratungssituation in vielen Baumärkten. Und doch, da stechen manchmal einzelne Mitarbeitende so richtig heraus. Nicht, weil ihnen das jemand angeschafft hätte, sondern aus ihrem eigenen Anspruch heraus. Man kann da als Mitarbeiter in der Abteilung, was weiß ich, Werkzeug zum Beispiel, man kann da herumstehen und hoffen, dass einen kein Kunde anspricht und falls doch, dann knapp, ganz knapp weniger verwirrt wirken als der Kunde selbst. Oder man kann sich für Werkzeug zu begeistern versuchen, selbst dann, wenn man dort nur hingestellt worden ist und eigentlich kein Tooltime-Fan ist. Dann lernt man halt selbstständig was über die verschiedenen Bohrmaschinentypen. Nicht, weil man muss, sondern weil man am Ende des Tages selbst mehr Freude an seinem Beruf haben wird. Aus ganz egoistischen, intrinsischen Motiven heraus. Dann geht man gern und aktiv auf Kunden zu. Nicht, weil das Company Policy ist, sondern schlichtweg, weil es mehr Freude macht, als sich zwischen zwei Regalen zu verstecken. Und ich garantiere, das wird sich extern widerspiegeln. Man wird von Kunden viel positive Energie und Rückmeldung bekommen und damit sowohl intrinsische als auch extrinsische Motivation erfahren. Aufwand gering, Idealismus ehrlich gesagt überschaubar, Wirkung und Werkstolz aber hoch. Und das meine ich, gerade unter schwierigen, nicht optimalen Bedingungen wird der Anspruch an sich selbst besonders wichtig. Der Blick nach vorne. Ausdrücklichen Dank nochmal an alle, die mir geschrieben haben, die mir Feedback zur letzten Folge gegeben haben und auch insgesamt, die mir Feedback zum Podcast geben oder Rückfragen stellen. Mir war wichtig, explizit auf die Punkte der letzten Folge einzugehen, denn neben dem vielen Lob und positiven Feedback kam die Kritik an der letzten Folge in unterschiedlichen Facetten daher, die dann aber doch etwas Gemeinsames haben, nämlich die Frage, wie hoch man Standards setzen soll. Eine eindeutige Antwort darauf gibt es meiner Meinung nach nicht, aber eine relative sehr wohl, nämlich man sollte die Standards so hoch wie möglich setzen. Wer sich aufgrund des Wettbewerbsdrucks in seinen eigenen Standards nach unten lizitieren, nach unten drängen lässt, der wird erleben, dass das eine sehr gefährliche Sackgasse ist. In aller Regel ist nämlich der Wettbewerber, der schon auf niedrigerem Niveau agiert, ziemlich gut darin. Und dann verliert man seine ursprüngliche Positionierung und steht erst recht im harten Wettbewerb. Das sieht für mich eher nach einer wenig gewinnversprechenden Strategie aus, da versuche ich doch lieber, mich nach oben hin zu orientieren. Gerade als Wirtschaftsstandort Europa ist das ohnehin die einzig sinnvolle Richtung. Ich fände es schon recht erklärungsbedürftig, wenn jemand glaubt, sich am Kontinent mit dem höchsten Lebensstandard durch eine Niedrigpreisstrategie zukunftssicher aufzustellen. Unser Weg führt nur in eine Richtung, nach oben, hin zu Mehrwert, mehr Qualität, mehr Innovation. Ganz persönlich finde ich diese Ausrichtung am besseren, auch sinnstiftender und befriedigender. Sie bietet mehr Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung, zur fachlichen Entwicklung. Sie hat mehr Potenzial, dass ich am Ende des Arbeitstages, am Ende der Arbeitswoche sagen kann, das hat mir Freude gemacht, da ist was entstanden, auf das ich stolz bin. Und wenn da jetzt ein bisschen Idealismus mitschwingt, sei es drum. Dass Produkte lange halten sollen, dass man Dinge reparieren kann, dass Arbeit ordentlich gemacht wird. Das sind im Grunde sehr alte Ideen und auch wenn sie idealistisch klingen, ich bin der Meinung, gerade in unserer Zeit der Hochglanzvermarktung lohnt es sich, sie hin und wieder in Erinnerung zu rufen und sich darauf zu besinnen. Ich bin also weiterhin der Meinung, einen guten Kasten erkennt man von hinten.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.